Ich bin schon länger nicht mehr da gewesen. Alle, die mich noch nicht kennen, ich komme sporadisch so alle paar Monate mal hier vorbei und bin sehr gerne hier, predige sehr gerne hier. Ich bin tatsächlich Lehrer von Beruf, Lehrer für Pflegeberufe. Ich habe eine ganz wunderbare Frau, die viel netter ist als ich, die heute nicht da sein kann, weil unsere Tochter ihr zweites Kind gekriegt hat. Und sie kümmert sich, ja genau, cool, so cool. Also ich kann nicht mehr an die Evolution glauben, seit ich solche kleinen Babys gesehen habe. Ne? Also das ist unglaubbar für mich, das ist unlogisch, das kann nicht funktionieren mit Evolution. Also wunderbar, es ist einfach nur großartig, genau. Und ich möchte gern... Moment. Kein Laserschwert, ne? Also nur so ein ganz kleiner Punkt. Ne? Ich möchte heute gerne über etwas Ungewöhnliches sprechen. Und damit ihr glaubt, dass man auch mal über was Ungewöhnliches sprechen kann, habe ich einfach mal so eine Bibelstelle vorher reingeschoben. 1. Könige 5, 13. Da sagt Salomo, also von Salomo heißt es, und er redete über die Bäume, angefangen von der Zeder, die auf dem Libanon steht, bis zum Ysop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Also ihr seht, der Salomo, der hat wahnsinnig viel Weisheit, ja, also wahnsinnig viel Weisheit, und der hat wirklich alles geistlich auslegen können. Ne? Der konnte sogar über Würmer reden und konnte dem eine geistliche Bedeutung geben. Boah, cool, ne? Würde ich auch gern können, kann ich nicht. Ne? Aber ich möchte damit mir die Erlaubnis geben und euch quasi dahin führen, dass ich auch mal über Dinge spreche, die so ein bisschen ungewöhnlicher sind. Und das wäre heute so. Was wir da hören, sind die Kirchenglocken, ne? Ah ja, schön, genau. Genau. Und deswegen heißt meine Predigt jetzt heute, ich möchte heute sprechen über drei geistliche Bereiche. Über den Himmel, über die Erde, Land und Meer und über die Tiefe. Das sind so drei geistliche Bereiche, wo wir Menschen uns aufhalten können. Und ich möchte jetzt erstmal diese drei Bereiche ganz grob vorstellen. Und dann möchte ich euch zeigen, wie Jesus durch alle diese drei Bereiche gegangen ist für uns. Das gibt dann so der Abschluss. Jetzt fangen wir mal mit dem Himmel an. Also es gibt in der Bibel, und ihr merkt schon, ich rede ein bisschen schneller. Ne? Wenn es zu schnell ist, sagt Bescheid. Ja, ich rede ein bisschen schneller, sonst ich habe ja ein paar Seiten. Und okay, ich verstehe schon. Ja. Es gibt in der Bibel so einen Zeitabschnitt, das habt ihr sicher schon mitgekriegt, der heißt Im Anfang. Der wird so genannt, Im Anfang. Es ist nicht genau beschrieben, wann dieses Im Anfang stattfindet. Wir wissen nicht, ist es Millionen Jahre her, ist es 10.000 Jahre her. Wir wissen es nicht. Die Bibel lässt uns da, gibt uns da keine Informationen darüber. Aber dieses Im Anfang, das war so die Zeit, wo Gott, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Na, euch fällt wahrscheinlich auf, oder ihr wisst es sowieso schon, die Himmel steht in Mehrzahl da. Das heißt, es gibt tatsächlich so mehrere Himmel. Ja, es gibt da so verschiedene Abstufungen, von denen ich auch keine Ahnung habe, ja, aber die in der Bibel immer wieder mal erwähnt werden. Und von diesen Himmeln aus regiert Gott die Erde und das ganze Universum. Ja, so spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Also das ist so die Regierungszentrale für das, was hier auf der Erde geschieht. Und jetzt, wenn wir uns jetzt die Erde genauer anschauen, also das ist der Himmel. Ne? Also wenn ihr mehr Informationen über den Himmel wollt, dann empfehle ich euch, die Offenbarung zu lesen. Ne? Informationen über den Himmel noch und nöcher, die man leider zum großen Teil nicht versteht, aber auf jeden Fall Informationen stecken da ganz viele drin. Und wir kommen jetzt zur Erde. Ihr seht, ihr habt Mordstempo drauf, ne? Genau. Wir kommen jetzt zur Erde und wir schauen uns mal ein bisschen genauer an, wie das hier war mit diesem Planeten, als das losging. Ne? Und zwar steht hier 1. Mose 1, 2, da heißt es, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Kennt ihr auch alle. Ganz praktisch, der Planet Erde bestand eigentlich nur aus Wasser. Es gab diese Tiefe und da war Finsternis und da war Wasser. Erstmal, wenn man auf den Planeten geguckt hat, sah man einen dunklen Planeten und der war voll mit Wasser. Eine große Wasseroberfläche. Und wir lesen hier, der Geist schwebte über den Wassern. Es war Tohuwabohu, es war Dunkelheit und trotzdem war der Geist Gottes anwesend. Das ist ein Trost auch für uns. Manchmal ist es bei uns nämlich so dunkel, wie es hier steht. Aber wisst ihr, der Geist Gottes ist trotzdem da. Und er schwebte über den Wassern. Er war nicht Teil von diesem Wasser, aber er war anwesend, trotzdem, dass es Dunkelheit und Wasser war. Und jetzt wird das Land geschaffen. Ja? Und hier lesen wir im 1. Mose 1, 9 und 10. Und Gott sprach, es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere. Und so Gott sah, dass es gut war. Und jetzt geschieht ganz was Interessantes. Das Land wird gar nicht von Gott geschaffen. Das Land war immer schon da. Und jetzt sagt Gott einfach nur, Land, hebe dich aus dem Wasser heraus. Und so wurde das Land geschaffen. Also Land und Wasser war die Tiefe. Und jetzt sagt er, und jetzt hebe dich raus, Land. Und das Wasser läuft auf die Seite und das Land wird eben sichtbar. Das Land wird nicht geschaffen, das Land wird einfach nur hervorgebracht. Es war immer schon da. Okay, und jetzt haben wir also den Himmel, die Himmel, die aus mehreren Bereichen besteht, und wir haben die Erde, die aus mehreren Bereichen besteht. Wir haben hier das Land, wir haben das Wasser, wir haben die Tiefe. Und jetzt schauen wir uns so ein bisschen an, und jetzt kommen wir Richtung Salomo, ne? Jetzt gucken wir uns so ein bisschen an, wenn man das mal genau anschaut, ne? Das Land. Das Land wird bewohnt von den Menschen und von Tieren und von Vögeln. Also mir ist heute Morgen auf der Fahrt hierher kein Fisch begegnet, der am Rand stand und hat den Daumen, ja, die Flosse rausgehalten. Gibt's nicht. Ja? Wir haben Menschen, wir haben Tiere, Säugetiere meistens, auch andere, und wir haben die Vögel. Warum ich das so genau ausführe? Weil diese drei Spezies sind geistliche Bilder. Wo immer du in der Bibel was von Vögeln liest, dann ist das ein Bild für einen Engel. Nicht an allen Stellen, aber an ganz vielen Stellen. Wo du was von Menschen liest, da geht es um geistlich Erweckte, die vor Gott leben. Wo du was von Tieren liest, das hast du schon gelesen, ne? Von Tieren liest man andauernd. Ne? Das sind die Schafe, das sind die Rinder, dann ist der Stier, dann sind es die Tauben, irgendwo sind es die Hunde, dann gibt es Wölfe, dann gibt es Löwen, dann gibt es Bären. Alles geistliche Bilder, für Angriffe oder für Menschen, die dem Herrn nachfolgen. Und dann haben wir noch das Meer. Nun jetzt ganz ehrlich, im Meer gibt es nicht so viel Löwen und Bären, die da unten leben. Ne? Wir haben da Fische, wir haben die Vögel. Das ist so, das Meer wird damit bevölkert. Und dann spricht die Bibel immer wieder an verschiedensten Stellen, und darüber habe ich eigentlich noch nie eine Predigt gehört, ja, es ist meine erste Predigt, die ich darüber höre. Ja, sie spricht immer wieder über den Bereich der Tiefe. Die Tiefe, der Tiefe, wenn es darum geht. Wir kennen das auch. Im Alten Testament wird das Sheol genannt. Im Neuen Testament wird das Hades genannt. Sheol und Hades ist eigentlich das Gleiche. Ja, einmal Hebräisch Sheol, einmal Griechisch Hades. Eigentlich das Gleiche. Und davon haben wir eigentlich schon viel gelesen, aber so richtig klar, was das eigentlich ist, ist uns ganz häufig nicht, wenn wir davon lesen. Und deswegen würde ich mich gern heute etwas genauer damit beschäftigen. Aber keine Angst, es ist nicht Halloween. Ne? Also es wird nichts Unheimliches oder Gruseliges. Es geht nicht um die Hölle heute Morgen. Ja, da ist nicht unser Thema heute Morgen. Aber wir wollen uns da mal ein paar Stellen genauer anschauen, weil das brauchen wir, um nachher zu verstehen, wie das war, als Jesus gestorben war. Und dazu habe ich hier eine Bibelstelle, das ist der Hesekiel 31, 14. Und da steht, denn sie alle sind dem Tod preisgegeben, hin zum Land der Tiefe, mitten unter den Menschenkindern, zu denen, die in die Grube hinabgefahren sind. Und hier lesen wir in Hesekiel und an vielen anderen Stellen lesen wir das auch, dass es eine Tiefe gibt. Also Himmel, Erde und dann gibt es eine Tiefe. Und in dieser Tiefe, wenn wir da ganz viele Bibelstellen mal so vergleichen, da gibt es den Tod bzw. das Totenreich. Und wir reden jetzt heute Morgen mal ausnahmsweise, ohne dass es gruselig wird, ja, reden wir von Himmel, wir reden von Erde und wir reden von dieser Tiefe, in der eben auch das Totenreich, also das ist so die, ein Land in der Tiefe, ist das Totenreich, das gucken wir uns mal an. Das ist übrigens nicht unser Weg und auch nicht unser Ort. Ne? Hier, der Weg des Lebens geht für den Einsichtigen nach oben, damit er dem Scheol unten entgeht. Unser Weg ist nicht nach unten. Unser Weg ist nach oben, zum Himmel. Wir sind ausgerichtet auf den, der auf dem Thron sitzt. Wir sind nicht nach unten ausgerichtet. Und ja, unser Weg führt zum Lebendigen. Und wer zum Lebendigen geht, der lebt. Wer zum Tod geht, der stirbt oder ist im Tode verfallen. Aber das ist nicht unser Weg. Unser Weg ist zum Lebendigen, auf das wir leben. Es wird aber immer wieder in der Bibel beschrieben, wie Gläubige so sehr in Bedrängnis kommen, dass sie dem Scheol, also Altes Testament Scheol, Neues Testament Hades, oder dem Totenreich nahe kommen. Schaut mal, zum Beispiel steht hier im Psalm 69, Vers 16, da heißt es, lass die Flut des Wasser, der Wasser mich nicht fortschwemmen und die Tiefe mich nicht verschlingen und lass die Grube ihren Mund nicht über mir verschließen. Hier ist ein Mensch und der hat Angst. Der hat Angst, denn der möchte gern nach oben, den Weg nach oben gehen, er möchte in den Himmel. Das ist sein Weg. Aber er spürt, wie er nach unten gezogen wird. Die Tiefe saugt ihn quasi nach unten. Die Grube, ja, er ist schon in der Grube, aber noch ist sie offen. Also er sieht noch Himmel, aber die Grube, er ist schon in der Grube drin. Aber noch sieht er den Himmel, aber er hat das Gefühl, wenn die Grube zumacht, dann bin ich getrennt von dem Lebendigen. Dann bin ich im Tod. Und da sehen wir ganz viele Bibelstellen, wo das immer wieder vorkommt. Wenn wir Bibelstellen lesen, wo es vom Land die Rede ist, dann geht es darum, um den Bereich des Lebens. Ja? Sie nehmen das neue, das gute Land ein. Hey, Geschwister, das ist doch unsere Sache, oder? Wir nehmen das Land des Lebens, das Land Gottes, was Gott für uns geschenkt hat, das nehmen wir ein. Und wann immer vom Bereich des Todes die Rede ist, da ist ganz häufig von großen Wassern, vom Meer, von der Tiefe die Rede. Ich möchte euch mal ein Beispiel machen, das soll so ein bisschen das erklären, wie man das auslegen kann. Ne? Matthäus 13, 47 heißt es, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Das Reich der Himmel gleicht einem Netz. Und so ging es auch dem Petrus, ne? Dem Petrus wurde gesagt, wirf dein Netz aus. Und jetzt mal ganz ehrlich, er warf sein Netz aus, er zog die Fische an Land, das Netz ist nicht gerissen, Petrus war auch stark genug dafür, man kann es gar nicht verstehen, aber da hat Gott geholfen, das Netz reißt nicht, Petrus ist, und er zieht diese Fische an Land. Was geschieht denn mit diesen Fischen, wenn sie an Land gezogen werden? Die sterben. Die Fische sterben. Die Fische sind miese, mause, tot. So, und jetzt erzähle ich euch, Was geschieht denn mit einem Mensch, der umkehrt vom alten Leben und ins neue Leben hineingeht? Der alte Mensch stirbt. Und so wie die Fische an Land gezogen wurden, so wurdest du und ich, ich sag jetzt mal du, ne? Wir können uns später gern wieder siezen, aber dann ist es nicht so schwierig im Himmel, ne? Wenn wir uns im Himmel begegnen, dann werden wir uns ja nicht siezen, weil wir, dann können wir uns jetzt schon mal ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Also so wie du und ich rausgezogen wurden und der alte Mensch ist gestorben. Und jetzt waren wir an Land und jetzt können wir leben in ihm. Und wir sehen an ganz verschiedenen Stellen, ich möchte mal so ein Beispiel nennen, der Brunnenschacht, in dem Josef saß. Ne, seine Brüder, das waren ja so ganz besonders nette Leute, ne, die haben erst gedacht, dann haben sie gedacht, na, schmeißen wir ihn halt in den Brunnenschacht und dann haben sie gesagt, verkaufen wir ihn halt als Sklaven. Wirklich sehr nette Geschwister hatte er. Ja, wunderbar, solche geistlichen Geschwister, die will man gar nicht haben. Ne? Aber das gibt es nun mal. Und dann wurde er in den Brunnenschacht geworfen. Im Brunnenschacht, da war unten ein klein wenig Wasser, war noch da. Und dann war er ganz tief unten und er guckte nach oben und er sah oben noch den Himmel. Aber er war nicht da. Er war nicht mehr auf der Erde, er war schon viel tiefer. Und er guckte und er saß in der Grube. Und wann immer wir was lesen von Brunnenschacht, Josef, wann wir lesen von einer Höhle, als David in der Höhle war, als Jesus in der Höhle war, als Lazarus in der Höhle war, dann ist immer gemeint eine Höhle. Was ist eine Höhle anders als ein Weg in die Tiefe? Eine Höhle hat kein Licht. Eine Höhle, da verirre ich mich. Eine Höhle führt mich in die Tiefe der Erde hinein. Und so geht's uns Gläubigen. Und es kann sein, du sitzt in so einer Höhle gerade, in so einem Brunnenschacht gerade drinnen. Und ich muss dir sagen, du bist nicht exotisch, du bist nicht abnormal, du bist ganz normal. Das erleben wir Gläubigen hin und wieder. Manchmal sitzen wir im Brunnenschacht, dazu gibt es ja Geschwister, die dafür sorgen, manchmal. Ne? Manchmal sitzen wir aber auch so in der Grube oder in der Höhle, auch ohne Geschwister kriegen wir das hin. Manchmal ist unser Leben ein Sitzen in der Tiefe, die Sünde überschlägt die Wellen über uns zusammen. Wir blicken es nicht mehr, was läuft. Wir sehen auch nicht mehr Gott. Wir sehen nur noch Dunkelheit und Tiefe. Und genau, ich glaube, genau aus diesem Grunde stehen solche Psalme, was auch immer jetzt, es gibt ganz viele Psalmen, genau deswegen stehen die drin, dass du und ich, dass wir Trost haben. Dass wir wissen, ja, das ist Gläubige normal. Wie der Segen Gläubige normal ist, so ist auch und wandle ich im Tal des Todesschattens. Liebe Geschwister, im Todesschattenstal ist es wahnsinnig dunkel. Und da ist nichts von, und er sah den Himmel geöffnet und Jesus zur Rechten Gottes sitzend. Da ist gar nichts davon. Da ist Dunkelheit, Finsternis. Ja, und das ist etwas, was normal ist, was vorkommt in unserem Leben. Okay, das war quasi die Einleitung, Werner. Jetzt kommt die Predigt. Geht's noch in der Zeit? Ja, geht noch, ne? Geht noch. Okay. Jetzt kommt nämlich das Schöne. Das war nämlich jetzt nur die Vorbereitung für das, was ich als nächstes erzählen möchte. Und zwar möchte ich jetzt mit euch mal einfach durchgehen, wie Jesus diese drei Bereiche durchschritten hat. Wir fangen an mit dem Himmel, ne? Das ist ein guter Anfang, ne? Ganz guter Anfang, ne? Ja, Johannes 1 und 2. Im Anfang das gleiche Wort wie 1. Mose 1, der gleiche Zeitabschnitt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Halleluja, wunderbar. Jesus, das Wort bei Gott. Ich stelle mir Jesus immer so vor wie so ein Handschuh, ne? Ich glaube, er ist sehr viel gnädiger als Menschen mit mir, deswegen wird er mir das akzeptieren, ne? Er wird gnädig, wie so ein Handschuh. Gott hat sich den Handschuh übergezogen und dann hat er die Welt geformt. Jesus im Anfang bei Gott. Und dann kommt Jesus auf die Erde. ich muss euch sagen, ich bin so überwältigt. Jetzt, wir haben jetzt ja, also unsere Tochter hat am Montag entbunden, am Dienstag kam sie zu uns nach Hause. Das Kind war noch nicht mal 24 Stunden alt. Das ist so ein kleines Würmchen. So süß. Noch so klein? Naja, also so klein ist es auch nicht. Es war schon so. Ne? Und da ist auch alles dran. Aber wisst ihr was? Dieses Kind ist so hilflos. 5 Stunden, keine Ahnung, 6 Stunden. Ohne Betreuung ist das Kind tot. Ich weiß schon gar nicht, wie das Wunder der Geburt geschieht, aber danach geht es ja weiter. Ne? Ohne Betreuung würde dieses Kind keinen Tag überleben. Und Jesus kam zu uns auf die Erde und er hat sich zu einem Kind gemacht. Weißt du, wenn er auf die Erde kam als 20-jähriger Mann, das hätte ich verstanden. Also so ein 20-Jähriger, der kann den Kühlschrank selbstständig aufmachen, der kann zu McDonald's fahren, ja, der kann eine Playstation bedienen, der kann alleine leben. Aber er kommt auf die Erde als Säugling und vertraut sich den Menschen an, die ihn betreuen. Wahnsinnig, wie konnte Gott das machen? Das ist für mich unvorstellbar. Aber das sind nur so Opa-Gefühle, ne? Die braucht ihr jetzt nicht teilen. Johannes 1, 9 bis 11, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus kam in die Welt, er war das Licht der Welt, das Licht, das Gegenteil von der Dunkelheit. Er war das Licht und die Welt kannte ihn nicht. Die Welt hat ihn nicht erkannt. Ganz ehrlich, ist nicht so ungewöhnlich. Ne? Auch jetzt kennt die Welt ihn nicht. Ist einfach so. Was ungewöhnlich ist, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist so ein Hammer und auch eine Ermahnung für uns, ja, dass wir aufpassen, dass nicht Jesus in unser Leben kommt und wir nehmen nicht an, was er sagt und was er möchte und was wir tun. Und jetzt hat er gewirkt auf der Erde, er hat Wunder getan, er hat Großartiges getan, er war ziemlich streng mit den Pharisäern. Also ich höre gerade Matthäus, also auch während der Autofahrt habe ich so eine CD mit, da kommt Matthäus jetzt gerade, das höre ich mir an, wie er da mit den Pharisäern umgesprungen ist. Und dachte ich, wenn das einer von uns machen würde. Ne? Und Werner nahm Seile zusammen und ging in die Kirche und prügelte alle raus, die da nicht gescheit am richtigen Ort waren. Ne? Der Einzige, der Ärger kriegen würde, wäre der Werner. Ja? Oder wenn ich das auch machen würde. Also der geht da ziemlich herb mit den Pharisäern auch um. Also Jesus ist da ein Gerechter, der sehr scharf unterscheidet und er tut Wunder. Und jetzt möchte ich gern mal mit euch angucken, jetzt kam die Zeit seines Sterbens. Und Jesus hat das, bevor er starb, schon vorbereitet. Er hat vorher schon gesagt, Leute, so wird es sein mit meinem Tod. Und ich möchte euch da mal eine Bibelstelle mit euch anschauen. Da war Jesus mit den Pharisäern zusammen und die Pharisäer hatten mal wieder Lust zu ärgern und sahen eigentlich schon ständig Wunder, aber dann, tu uns ein Wunder, zeig uns ein Wunder, ein Zeichen vom Herrn. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas, des Propheten. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus vergleicht also sein Todsein mit der Geschichte, mit dem, was Jona erlebt hat. Und wir kennen eigentlich alle Jona. Und jetzt legt Jesus quasi, die Geschichte von Jona wird von Jesus ausgelegt. Und jetzt lasst uns mal angucken, was ist da eigentlich gelaufen bei Jona. Also wir wissen das alle, Jona bekam den Auftrag, aber ist dann geflohen, ja, weil er hatte vor dem Auftrag mehr Angst als vor der Flucht. Und er floh und er kam hinaus aufs Meer. Und dort entstand ein großer Sturm. Dort entstand ein großer Sturm und die Seeleute, das waren ganz clevere Leute, die Seeleute überlegten sich, welchen Gott sie denn jetzt besänftigen sollten, damit sich das Meer wieder beruhigt. Es war ein Gericht. Und die Leute an Bord wussten, wir sind in ein Gericht gekommen. Und jetzt ist die Frage, welcher Gott ist hier am Richten? Bei wem müssen wir uns entschuldigen? Zu wem müssen wir rufen? Und sie kamen dann drauf, ja, dass Jona der Grund ist, warum sie in dieses Gericht hineingekommen sind. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Und wir sehen hier an dieser Stelle, dass Jona sagt, nehmt mich, werft mich ins Meer, in den Tod hinein, dann wird das Gericht euch in Ruhe lassen. Und wir wissen genau, wie es kam. Jona opferte sich für die Besatzung, für die Menschheit. Ja, denkt mal an Noah, die gesamte Menschheit war in einem Schiff. Und jetzt wieder ein Bild, die Besatzung, ein Bild für die Menschheit. Und er sagt, opfert mich. Und er gab sich hin und ließ sich rauswerfen in das Meer. Und das Meer wurde ruhig. So wie Jesus sich für die Menschheit geopfert hat, so hat sich Jona für die Besatzung geopfert. Okay, und das kennen wir alles. Wir kennen Ostern, wir kennen Passa und wir kennen die ganze Geschichte. Aber jetzt lasst uns mal gucken, wie es mit Jona weitergegangen ist. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme und du hattest mich in die Tiefe geworfen. Jona kam in den Scheol. Er kam in die Tiefe. Und wir wissen jetzt alle, die Tiefe der Scheol ist das Land des Todes. Und in das Land des Todes kommen die Menschen, die sündigen, die gesündigt haben. Weil die Sünde uns immer von Gott trennt. Gott ist im Himmel, da ist die Regierungszentrale. Und der weitest entfernteste Ort von Gott ist die Tiefe. Und Sünde bringt uns genau in diese Tiefe hinein. Und ganz ehrlich, wenn man so die Geschichte von Jona anguckt, dann denkt man sich, naja, eigentlich hat er es verdient. Ne? Ich meine mal ganz ehrlich, Gott gibt ihm einen Auftrag, ganz Ninive zu retten. Und die lassen sich sogar retten. Und er haut einfach ab und geht in die andere Richtung. Eigentlich hat er es doch verdient, da unten zu sitzen. Aber Jona wurde wieder herausgeführt aus der Tiefe, aus dem Scheol als Bild für Jesus. Und genauso wie Jona, so erging es auch Jesus. Er stieg ja nicht, ja, er ist ja nicht gestorben und dann wurde er erhoben in den Himmel, um bei seinem Vater zu sein. Nein, er ist gestorben und wie Jona ging sein Weg zuallererst in das Reich des Todes, in die Tiefe hinab. Das wird uns auch in der Apostelgeschichte ganz deutlich gezeigt. Hier wird ein Psalm von David genommen. Und hier wird gezeigt, wie David so über den Christus spricht. Und er sagt, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Dieser erste Teil ist ein Ausschnitt aus Psalm 16. Und Apostelgeschichte schreibt weiter, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hatte er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Und das ist Teil einer Predigt. Und der Prediger sagt an der Stelle in der Apostelgeschichte, und Leute, ganz ehrlich, ihr wisst doch, dass David die Verwesung gesehen hat. Er ist doch gestorben, er ist doch, die Knochen waren doch unter uns. Deswegen, das ist ein Bild für den Christus, der hinab in die Tiefe, sein Leib wird nicht verwesen, aber er wird aus der Tiefe wieder herausgerettet werden und hier auf die Erde kommen. So wie Jona im Herz der Erde war, so war ja Jesus im Scheol, im Hades während dieser Zeit. Und so wie der Fisch den Jona nicht verdauen konnte, ganz ehrlich, glaube ich, der Fisch hatte granatemäßige Verdauungsstörungen in dieser Zeit. Ja, also dieser Klumpen ist ja gar nicht losgeworden, aber er konnte ihn nicht assimilieren, er konnte ihn gar nicht aufnehmen, es war unmöglich. Und genauso wenig konnte das Totenreich Jesus aufnehmen. Das Totenreich ist für die Sünder bestimmt, nicht für den Gerechten. Und so wie Jona wieder rauskam, also es heißt da explizit, ne, es heißt nicht, an dieser Bibelstelle, könnt ihr in Jona, da heißt es nicht, und der Fisch hatte solche Verdauungsschmerzen und er hatte ständige Blähungen und deswegen schwamm er an die Küste und spie den Jona aus. Nein, es steht geschrieben, und Gott befahl dem Fisch, Jona wieder herzugeben. Und genauso war es mit Jesus. Und Gott befahl dem Totenreich, Jesus wieder herzugeben. Und wenn man das mal so akzeptiert und so leben kann mit dieser Information, dann stellt sich so als nächstes stellt sich die Frage, und wir kommen jetzt dem Abendmahl inhaltlich immer näher, ne? Man fragt sich ja dann einfach mal, warum machte Jesus diesen Umweg über den Hades? Ich meine, er war der Gerechte, er war der Sohn Gottes, er starb für dich und mich. Warum noch nach unten? Warum nicht von der Erde gleich in den Himmel auffahren zum Vater? Er hatte doch sein Werk vollbracht. Und da ist es eben so, es gibt da ein Problem. Es gibt ein ganz, ganz großes Problem. Das ist nicht Jesu Problem, das ist unser Problem. Das Problem ist nämlich folgendes. Alle, die gesündigt haben, sind dem Tode verfallen. Und ich mache jetzt keine Umfrage, nicht so wie der Werner, ich mache keine Umfrage und frage, wer von euch hat gesündigt? Weil das brauche ich gar nicht machen. Ich brauche das nicht machen. Es ist egal, wer hier im Raum sitzt, der hat gesündigt. So, jeder, der gesündigt hat, Hesekiel 31, 14, denn sie alle sind dem Tod preisgegeben, hin zum Land der Tiefe, mitten unter den Menschenkindern, zu denen, die in die Grube hinabgefahren sind. Wir alle haben gesündigt. Und wir alle haben deswegen ein Stammplatz, ein Bürgerrecht im Totenreich, im Land der Tiefe. Du und ich, wir sind angekettet von Natur aus, angekettet im Land der Tiefe. Diese Kette ist etwas länger, bei mir hält sie schon 61 Jahre lang, ziemlich lange Kette, ne? So. Aber wisst ihr was? Diese Kette ist trotzdem da, egal wie alt ich bin und wenn ich 100 werde. Eine Kette, die bis in das Land der Tiefe hineinführt. Zu Recht, denn ich habe gesündigt. Wir haben diese Trennung von Gott, wir haben den Tod verdient. Da muss man einfach mal einen Haken dran machen und sagen, ja, so ist es. Punkt, so ist es. Wir sind keine so guten Menschen. Wir machen gute Taten, das gibt es, machen wir tatsächlich, einige mehr, einige weniger. Und trotzdem, die Sünde herrscht natürlicherweise in unserem Leben. Ich sehe das immer wie so ein Seil, ne? So ein Seil, das quasi an meinem Fuß dran hängt, ne? Ein ganz langes Seil und das führt in das Land der Tiefe, ein festgebunden Sein durch die Sünde im Tod. So, und jetzt kommen wir wieder zurück. Warum ging Jesus denn da runter in das Totenreich, in den Hades, in den Scheol? Jesus ging dort hinab, um uns loszubinden. Wir kennen alle das Wort Erlösung, erlöst. losgebunden. Dieses Wort Erlösung meint ein losgebunden werden. Wir sind von Jesus losgebunden worden. Und zwar die ganze Menschheit sogar ist losgebunden worden von dieser Schnur, von dieser Kette, von diesem Seil. Jesus hat uns befreit von der Macht des Todes, weil er uns frei gemacht hat von der Sünde. Und jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Wisst ihr, bevor ich mich bekehrt habe, da war ich festgebunden. Das Seil war in der Tiefe fest. Und ich konnte strampeln und machen, was ich wollte, aber das Seil war immer noch fest. Jetzt ist aber Jesus gekommen, er ging in die Tiefe und er hat mit eigenen Händen diese Seiler von dir, von mir, diese Ketten gelöst. Eine coole Sache, ne? Und jetzt sind wir Menschen in der Lage, und wir Christen wissen das sogar, viele andere wissen es nicht, wir sind jetzt in der Lage, frei uns entscheiden für den Weg des Himmels und oder für den Weg der Tiefe. Jetzt haben wir Entscheidungsfreiheit. Wenn ich losgebunden bin, dann kann ich jubeln und tanzen und dann kann ich sagen, welchen Weg möchte ich gehen? Und das ist das, meiner Meinung nach, was Jesus geschaffen hat. Die Freiheit, uns zu entscheiden. Ich gehe diesen Weg weiter, der Sünde, und die Kette wird wieder an meinen Fuß kommen. Auf Dauer werde ich wieder dort landen. Oder ich gehe jetzt den Weg des Herrn nach oben, ja, geistlich gesehen, ich gehe nach oben, denn ich bin frei von der Sünde und ich will für Gott leben und mein Leben ihm hingeben. Liebe Gott, du hast heute Morgen genannt, ne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und davor kommt noch, liebe Gott. Und ich kann mich jetzt dafür entscheiden, ihn zu lieben. Es kann sein, ich lande trotzdem ab und zu im Brunnenschacht. Aber dann führt mich der Gott heraus, aus dem Tal der Tiefe, dem Tal des Dunkels, des Schattens. Er führt mich heraus und er führt mich auf den Berg des Lichts. Und jetzt geht es aber sogar noch weiter. Ich könnte an der Stelle aufhören, aber ich setze noch einen drauf, Werner. Aber es ist dann auch die letzte Folie. Darum, Epheser 4,8, darum heißt es, in die Höhe aufgestiegen, hat er die Gefangenschaft gefangen genommen und den Menschen Gaben gegeben. Ihr kennt es, es ist die konkordante Übersetzung, die schreibt Gefangenschaft gefangen genommen. Ich habe nochmal nachgeblättert, tatsächlich steht da das Wort Gefangenschaft. In anderen Übersetzungen schreibt es die Gefangenen gefangen genommen. Aber ist eigentlich egal, es kommt aufs Gleiche raus. Die gefangen waren, hat Jesus für sich erworben. Er hat die Gefangenschaft, er hat die Gefangenen für sich erworben. Das war der Preis für sein Sterben und für seinen Tod, die Gefangenen gefangen zu nehmen für Gott. Und er führt sie, er führt uns jetzt hinaus Richtung Himmel. Und es geht sogar noch weiter. Er hat und den Menschen Gaben gegeben. Ich glaube, das brauchen wir. Wisst ihr, das brauchen wir. Also, so der Weg, ich mach mal so, ne? Der Weg in die Tiefe, der geht relativ einfach. Brauche ich keine Anleitung, denn schließlich habe ich einen eigenen Hirn und ein Herz. Das kriegen wir ganz gut gebacken. Der Weg zum Herrn, der ist etwas schwieriger. Was will Gott eigentlich? Was ist ihm wohlgefällig? Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Wo ist die Grenze? Manchmal ist es schwimmend und schleifend, ja. Und so sagt er, gut, und ich gebe dir Gaben, damit du auf diesem Weg des Herrn gut ankommst. Und diese Gaben dürfen wir einfordern. Diese Gaben darfst du einfordern. Du kannst zu Gott sagen, hey, ich blick's gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Gib mir Weisheit. Gott gibt Weisheit. Hey, in meiner Familie läuft es gerade ziemlich chaotisch. Gar nicht so, wie ich es eigentlich denke, dass es gut ist. Gib mir Hilfe. Und er gibt Hilfe. Er gibt uns Gaben. Zu unserem Weg in den Himmeln versorgt er uns mit Gaben. Ich muss jetzt noch eine Sache raushauen. Und dann höre ich auf. Ihr kennt die Geschichte von dem verlorenen Sohn, ne? Was sagt der jüngere Sohn? Der sagt, gib mir den Anteil meines Erbes, der mir zusteht. Und was macht der Vater? Der sagt, hey du Kleiner, dir klatsche ich gleich mal eine, was denkst du denn? Nein, der Vater gibt ihm den Anteil. Und wisst ihr, was ich glaube? Man kann das so oder so auslegen, ist mir schon klar. Ich glaube, der Vater hat sich gefreut. Hey, da ist mein Sohn. Und der will das, was ich für ihn habe, in Anspruch nehmen. Dass der Sohn nachher davongelaufen ist, das war sicherlich verkehrt. Aber dass er sein Erbe in Anspruch genommen hat, das war gut und richtig. Wir sehen es am älteren Sohn. Der ältere Sohn hat geschafft wie ein Brunnenputzer. Ja, richtige schwäbische Mentalität. Ich habe gearbeitet und gemacht und getan und immer am Festle war ich dabei. Und was sagt er? Hey, alles, was mein ist, ist dein. Und du hast es nicht in Anspruch genommen. Das sind die Gaben, die Gott, die Jesus uns erworben hat. Losgebunden, Freiheit und Gaben für den Weg in den Himmel. Die Bibel sagt, du bist frei von Sünde und du kannst dich jetzt entscheiden für den Weg des Herrn. Amen.